Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen und frohe Ostern.
Guten Morgen, frohe Ostern.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute wird Spitze sein.
Ja, du bist gar nicht gesprungen und deswegen kann ich das jetzt nicht ernst nehmen.
Ich rücken, wenn ich jetzt hochhops.
Ja, das tut mir leid, dass du schon so alt bist.
Ja, Sven. Ich gehe jetzt ja stark auf die 50 zu.
Ich möchte 2 Dinge sagen. Erstens, frohe Ostern.
Ja, schließe
ich
mich an.
Ja, und dann möchte ich sagen, dass sagen wir mal so, ich bin nicht sehr enttäuscht, weil ich ja schon Ostern mit dir hier gesendet habe.
Ja.
Und deswegen das nicht erwartet habe. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil auch dieses Jahr für Ostersonntag die Geschäftsleitung hier bei Radio 1 nicht überall Eier versteckt hat,
ja, Moment,
die man dann suchen soll.
Doch, haben sie, aber sehr gut dieses Jahr.
Die haben sie sehr gut versteckt, genau.
Also sie sind in einem Umkreis von 5 Quadratkilometern in Babelsberg.
Ach so.
Versteckt.
Ja.
Ja, und du kannst jederzeit losgehen suchen.
Komme ich auch mit meinem Presseausweis überall auf die Privatgrundstücke rauf?
Du kannst auch das versuchen. Ich würde aber empfehlen, dir unten am Empfang ein Osterhasenkostüm zu leihen, dann fällst du nicht so auf heute.
Ich habe gefragt, die waren alle aus.
Ja. Die Kollegen sind ja unterwegs.
Ich wollte mir ein Osterhasenkostüm und einen Ü-Wagen leihen, weil ich gedacht habe, dann lassen nicht mehr die Leute mich nicht noch rauf, sondern dann geben sie mir auch ihre leckeren Schokoladen.
Ist es ein Ü-Ei-Wagen dann?
Das weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie eine Rechtsmarke ist.
Ach so.
Ja.
Und Kinder.
Genau. Genau. Und wenn es so weitergeht, dann landen wir demnächst irgendwie in der ARD-Talkshow Hart aber Ferrero, oder?
Richtig.
Ja. Finde ich in Ordnung. Wir werden übrigens leider von niemandem heimlich gesponsert. Also es gibt auch
wenn Sie
ganz viele andere
möchten,
Schokoladenmarken, aber heute können Sie ja eh nichts kaufen.
Ja, aber wenn Sie heimlich sponsern möchten, können Sie jederzeit auf uns zukommen. Ich meine, wir dürfen nicht drüber reden, ist ja heimlich, aber freuen wir uns sehr.
Warten Sie einfach mit einem dunklen Trenchcoat, einem dunklen Hut und einer Sonnenbrille um 3 Uhr nachts irgendwo, wir finden Sie.
Richtig, genau. Also nachdem wir die Eier hier im Umkreis von 5 Kilometern gesucht haben. Und nochmal vielen Dank an die Geschäftsleitung des RBB für dieses aufwendige Verstecken.
Ja, das stimmt. Da haben sich richtig Mühe gegeben.
Was wir zum Thema Spitze wirklich mit Ihnen vorhaben, das erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Spitze.
Die Zugspitze ist nicht nur eine Herausforderung für Bergsteiger und ein beliebtes Postkartenmotiv, sondern beherbergt auch Permafrost. Allerdings geht dieser dramatisch zurück. Was das für Folgen haben kann, das besprechen wir mit Klimaforscher Moti Plativ.
Spitzengastronomen gibt es viele in Deutschland, aber nur wenige mit 3 Sternen in Berlin, jemals ever nur einen. Das Rutz. Und das konnte gerade kürzlich seinen 3. Stern verteidigen. Was es für so einen Erfolg braucht, darüber wollen wir sprechen, natürlich mit Marco Müller, dem Küchenchef.
Wenn man es im Job aushalten muss, wenn permanent jemand Spitzen gegen einen austeilt, dann ist das schon schlimm genug. Wenn die Spitzen allerdings dann vom Chef oder von der Chefin kommen, wird es richtig unangenehm. Das heißt Bossing, und auch darüber wollen wir sprechen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Was ich mir hier immer von Hauptmoderator Sven Oswald anhören muss zum Beispiel, glauben Sie gar nicht.
Halt die Klappe, da läuft Musik.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Spitze.
Und wenn man bei der Arbeit immer wieder den Spitzen von Kolleginnen oder Kollegen ausgesetzt ist, dann kann das ganz schön an die Psyche gehen und nerven. Aber wenigstens kann man sich auf Augenhöhe begegnen oder sich im Zweifel in der Chefetage beschweren. Was aber, wenn die Spitzen aus der Chefetage kommen? Wenn die von Chef oder Chefin verteilt werden, dann spricht man von Bossing. Was das für Folgen für die Psyche haben kann, das hat Daniel mit dem Psychologen Michael Thiel besprochen.
Guten Morgen, Herr Thiel.
Guten Morgen, ihr beiden, und frohe Ostern.
Was genau ist denn jetzt Bossing?
Ja, Bossing ist praktisch das Pendant auf Boss-Ebene, was man ansonsten Mobbing unter Kollegen nennt. Und weil Bosse, habe ich mir sagen lassen, ja auch nur Menschen sind, gibt es da tatsächlich Exemplare, die aus verschiedensten Gründen anfangen, ihre Mitarbeiter zu drangsalieren. Das geht von Sachen wie, du kannst nichts richtig machen, egal was du tust, du machst es verkehrt, so nach dem Motto, nicht gemeckert ist schon gelobt, so diese Runde. Dann gibt es Bosse, die auch wirklich sagen, ja, den lasse ich mal links liegen, weil er will nicht loswerden. Also meistens ist es so, Boss, bevor er teure Verträge, Aufhebungsverträge und sowas bezahlt, denkt er, komm, den mobbe ich jetzt so lange, bis er dann freiwillig geht und dann ist gut. Also, ne, auch Bosse können mobben.
Und was macht's mit der Psyche, wenn sie immer wieder so kleine Nadelstiche bekommt?
Also wenn man permanent gestichelt wird und das noch auf dieser Boss-Hierarchie, dann geht das so ganz unmerklich. Die meisten fangen an, dann erstmal noch mehr zu arbeiten, weil sie wollen Boss zufriedenstellen. Also machen noch mehr, noch mehr, noch mehr, kommen dann irgendwie nachts gar nicht richtig zur Ruhe, weil sie schon für den nächsten Tag schon überlegen, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht wieder angemeckert, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Und so entwickelt sich ganz schleichend erstmal richtiger Stress, richtig schlechte Laune, es entwickelt sich Angst, es entwickelt so etwas wie Minderwertigkeitsgefühl. Wirklich, selbst wenn du weißt, du kannst gute Sachen machen, hast du das Gefühl, gestern nicht umsonst, dass der mich mobbt. Und so geht es Schritt für Schritt weiter in diese Spirale, bis nachher psychosomatische Beschwerden, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, so, du machst nicht mal aufstehen, dann geht es in Richtung Depression. Und dann wird es auch wirklich kranker und dann wird es gefährlich. Und ja, da sollte man wirklich rechtzeitig die Notbremse ziehen.
Ist Bossing jetzt etwas, das bewusst gemacht wird, bewusst passiert, oder ist es dann doch eher ein Versehen von Chef oder Chefin?
Also, wenn ich mal von meinem Chef irgendwie schlecht behandelt werde oder angeraunt werde, das ist noch kein Bossing. Bossing, ähnlich wie Mobbing auch, darüber sprechen wir erst, wenn es systematisch und auch über einen längeren Zeitraum hinweg geschieht und durchaus auch geplant. Nach dem Motto, den machen wir jetzt wirklich so mürbe, bis er nicht mehr kann und dann ist er weg. Oder es gibt auch die Bosse, die haben selbst ein Minderwertigkeitsgefühl, weil die merken, wow, derjenige, der eigentlich hier mein Assi ist, der ist ja viel besser als ich. Der kann das viel klüger, der ist viel, viel schneller. Das geht ja gar nicht. Der sinkt womöglich in meinen Stuhl. Und da ist das mir nicht gefallen. Also ihr seht, da sind viele Sachen. Aber nein, Bossing ist niemals unbewusst, sondern ist in der Regel systematisch. Und es soll dem Boss ja ein besseres Gefühl geben und auch das Gefühl von Macht.
Und sollte ich versuchen, Kolleginnen oder Kollegen mit ins Boot zu holen? Oder soll ich das Ganze dann eher alleine mit meiner Führungskraft austragen?
Es gibt ja Kollegen und Kolleginnen, die sind da nicht heiß drauf, sich mit deinem Problem zu beschäftigen und sich damit auch noch mit dem Boss anzulegen. Also diese Solidarität, die hast du eher selten. Aber trotzdem, probier's mal zu fragen, sag mal Kollegen, habt ihr sowas auch schon mal mit Boss erfahren? Also ist das so oder nicht? Und dann weißt du schon, okay, na, dünnes Eis, da will keiner drüber reden. Oder du kriegst eine Solidarität. Und eins noch, falls du in einer großen Firma mit Betriebsrat arbeiten solltest, natürlich ab zum Betriebsrat und sagen, pass mal auf, das und das ist mir passiert. Also diese Kategorien, das ist vollkommen gerechtfertigt. Und denk daran, es geht um dein Leben. Ne? Du verbringst ganz viel Zeit in diesem Job und nein, es hat keinen Sinn, dich da kaputt zu machen.
Mensch, das klingt doch ziemlich bedrückend jetzt. Was mache ich, wenn ich solchen Dingen ausgesetzt bin? Haben Sie einen Tipp für mich?
Ja, es ist wirklich hardcore, sich mit einem Boss sozusagen anzulegen. Aber ich würde es wie ein ganz normaler, ich würde ihn wie einen ganz normalen Menschen behandeln. Und ich würde erstmal wirklich das Gespräch suchen. Nach dem Motto, beschreibe, was der gerade mit dir macht, was er gerade tut, wie sich das auf dich auswirkt, dass du dich eben schlecht fühlst, dass du schon nervös wirst, Schlaflosigkeit hast und sonst wie was. Und sage ihm dann bitte in Zukunft, ne, behandle mich so und so, dann hast du auch mehr Freude an mir. Also er hat damit die Chance, überhaupt zu erkennen, der Boss, was er überhaupt mit dir macht. So. Wenn das aber nicht klappen sollte, dann, ihr Lieben, ist es wichtig, auch wenn es vielleicht vor das Arbeitsgericht gehen sollte, so eine Art Bossing-Protokoll zu führen. Das heißt, ganz wie ein Tagebuch, Datum, Uhrzeit, was ist passiert, was hat er gemacht, wie hat sich das auf mich ausgewirkt und dann, wenn möglich, auch noch, wer war dein Zeuge, wer hat das mitbekommen. So. Und das müsst ihr leider ganz akribisch machen, weil, falls es zum Gerichtsprozess kommen sollte, vor das Arbeitsgericht, weil das ist oftmals ja die letzte Lösung, dann will der Richter nur diese Fakten hören. Der will nicht hören, dass du rumquarkst oder sowas, der will wissen, was genau ist passiert.
Michael Thiel über Bossing. Wenn Sie mehr von Michael Thiel hören wollen, dann hören Sie sich doch seinen Podcast Psychologen beim Frühstück an.
Die Zugspitze ist nicht nur der höchste Berg Deutschlands, sondern auch Pilgerstätte für Skifahrerinnen und Skifahrer, Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Aber die Zugspitze ist nicht nur für den Menschen, sondern auch fürs Klima wichtig. Denn im Inneren wird die Zugspitze durch Permafrost zusammengehalten. Und genau dieser Permafrost droht zu schmelzen. Welche Auswirkungen das für die Zugspitze hätte und was die Schmelze des Permafrost weltweit bedeutet, das wollen wir mit Klimaforscher Mujib Latif besprechen vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Schönen guten Morgen und frohe Ostern, Herr Latif.
Hallo, Herr Latif.
Ja, guten Morgen und danke gleichfalls.
Herr Latif, also Permafrost, klar, permanenter Frost, kriegt sogar der Laie auf die Kette, aber wie definieren Sie als Profi Permafrost?
Ja, das sind eben Böden, die dauerhaft gefroren sind. Und diese Böden, je nach Region, die haben eben ganz spezielle Funktionen. Also in der Gebirgsregion sind sie so wie eine Art Klebstoff und halten sozusagen das Gestein zusammen. Und was passieren kann, wenn jetzt gerade in Gebirgsregionen der Permafrost immer mehr auftaut, ist, dass die Stabilität abnimmt und dann kann es immer häufiger zu Bergstürzen kommen, zu Mooranabgängen, zu Gerölllawinen und solchen Dingen.
Kann man berechnen, wann der Permafrost von der Zugspitze vermutlich verschwunden sein wird?
Naja, das wird wahrscheinlich schon noch in diesem Jahrhundert sein. Man sieht ohnehin, dass in den alpinen Regionen die Erwärmung deutlich schneller voranschreitet als im globalen Mittel. Und wir sehen, dass die Steigerungsrate, was die Erwärmung angeht, eben doch schon ziemlich stark ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Permafrost in der Zugspitze wahrscheinlich schon so gegen Mitte des Jahrhunderts verschwunden sein wird.
Herr Tief, jetzt gibt es immer wieder, und ich meine, Hollywood ist da ganz weit vorn, immer so Visionen von, okay, wenn der Permafrost aufhört, dann tauen da Dinge auf, die auch uns Menschen gefährlich werden könnten. Also ich sag mal, von Viren, Bakterien, gerne auch mal irgendwelche Pilzsporen, ist sowas realistisch und annehmbar? Also kann man somit den Menschen ein bisschen Angst davor machen, nein, den Klimawandel voranzutreiben?
Nein, also das nicht. Was natürlich wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass Bergsteiger vielleicht etwas mehr gefährdet sein werden. Aber das ist, glaube ich, im Bereich der Zugspitze nicht so das ganz große Problem, weil es da nur sehr wenig Permafrost gibt. Wenn Sie andere Gefahren durch das Auftauen des Permafrosts ansprechen, dann natürlich in Sibirien oder auch in Kanada beispielsweise. Dort lagern ja gigantische Mengen von Treibhausgasen, also insbesondere von Methan, in diesen Böden, in diesen Permafrostböden. Und wenn die jetzt auch noch rauskommen, dann wird das natürlich die globale Erwärmung nochmal deutlich verstärken. Und insofern wäre es alleine auch schon deswegen wichtig, die globale Erwärmung, soweit es geht, zu begrenzen.
Ich finde das erstmal schon mal schön. Sie haben vor anderen Dingen Angst als Sven Oswald. Sie gucken einfach weniger Hollywood-Horrorfilme und lesen mehr wissenschaftliche Publikationen.
Wer hat jetzt abends mehr Spaß,
jetzt,
Herr Finger?
Jetzt mal abgesehen vom Klimawandel, ich meine, das ist ein furchtbarer Satz, aber trotzdem sozusagen, was bedeutet das einfach für die Menschen vor Ort? Sie haben gesagt, irgendwie Bergsteigerinnen und Bergsteiger sind mehr gefährdet. Könnte man da sagen, okay, 40, 50 Jahre kommen dann Lawinen runter, Steine brechen ab und so und danach haben wir dann quasi so eine neue Balance dort vor Ort? Oder ist das so, dass man ab da quasi besser Berge meiden sollte?
Nee, man sollte ohnehin, glaube ich, die Berge meiden, wenn der Permafrost draußen ist. Und man darf ja einen anderen Aspekt auch nicht vergessen. Die Gletscher schmelzen ja auch. Und deswegen ist auch die Trinkwasserversorgung natürlich gefährdet, gerade in diesen alpinen Regionen. Denn dort hängt ja die Trinkwasserversorgung ganz entscheidend von dem Schmelzwasser ab, das die Gletscher abgeben. Und insofern ist das alles keine gute Entwicklung. Es gibt nicht diese eine Auswirkung, wie zum Beispiel das Schmelzen des Permafrosts. Da hängen jetzt ganz viele Dinge damit zusammen. Und insofern ist das eigentlich auch eine Katastrophe für die Gebirgsregionen, wenn es immer wärmer wird.
Mhm. Jetzt gibt's eine Frage, die wir Ihnen sehr oft stellen. Wir telefonieren ja auch öfters mal. Ich möchte es jetzt wieder tun. Wie gut stehen die Chancen, dass wir das noch verhindern? Also in diesem Fall, dass wir den Permafrost auf der Zugspitze noch erhalten können?
Na, ich glaube, auf der Zugspitze wird das kaum noch möglich sein, weil die Dynamik im Moment so schnell ist. Aber insgesamt weltweit könnte man noch den Permafrost noch einigermaßen behalten. Aber das heißt eben doch, dass man jetzt schnell handeln müsste und schnell handeln heißt eben, dass die Welt schnell handeln müsste. Man kann eben das Klima nicht national lösen. Die Möglichkeiten dazu hätten wir, das ist keine Frage, es fehlt der politische Wille.
Über das Schwinden des Permafrosts, unter anderem auf der Zugspitze, sprachen wir mit dem Klimaforscher Mojib Latif vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Herr Latif, vielen Dank auch wieder für den Versuch, akustisch wachzurütteln. Ich hoffe, irgendwann klappt's mal. Schönen Sonntag für Sie.
Danke, gleichfalls.
Danke, ciao.
Unser Thema heute ist Spitze.
Ja, da wollte ich dich mal fragen. In was bist du deiner eigenen Meinung nach Spitze?
Ach du
jetzt meine. Jetzt nicht zu bescheiden sein.
Okay, es gibt eine Sache, was ich mittlerweile wirklich als absolutes Feature quasi für mich herauskristallisiert habe, wo ich wirklich Spitze bin, ist von einem Projekt, einer Arbeit zur anderen hin und her zu switchen und zwar wirklich ohne Delay. Also ich kann wirklich ohne Quatsch parallel 10 Projekte gleichzeitig bearbeiten. Und ich bearbeite die ja nicht wirklich gleichzeitig, weil echtes Multitasking gibt's ja nicht. Das ist ja beim Computer auch schon nur simuliert. Und zwar indem du immer quasi reihum gehst, bei jedem Projekt einen Handschlag machst und sozusagen rundherum alles anschiebst. Und darin bin ich echt super. Ich brauche nicht eine Viertelstunde, um mich woanders reinzudenken oder mal kurz irgendwie umzuschalten. Das funktioniert super.
Ich freue mich, dass du das gut kannst, aber das ist ja trotzdem schrecklich.
Nee, das ist gut.
Nein, gut ist es, wenn man ganz lange an einer Sache am Stück arbeiten kann, weil dann hat man Ruhe und Muße. Und dann kann man sich nochmal Gedanken machen, ob man das nicht doch anders und besser und schöner machen möchte.
Ja, ja, ja. Aber dann hast du ja auch nur ein Projekt.
Ja, das ist schön.
Aber weißt du, wenn du mehrere Projekte hast, aber nur das kannst, was du gerade beschrieben hast, hast du einen Scheiß, weil dann hast du Stress. Das ist das Problem der meisten Leute. Ja. Die kriegen dann Stress, weil sie sagen, oh Gott, ich muss noch das und dann muss ich noch das und dann muss ich ja noch was ganz anderes und dann sind sie blockiert.
So ist es bei mir in der Tat.
Bisschen hier, bisschen da, lass mich ausreden.
Ich glaube, der Punkt ist klar geworden.
Ja, bist du sicher?
Ja, das stimmt.
Aber fahren noch ein bisschen hier und ein bisschen da.
Aber ich versuche darum einfach sozusagen Projekte zu minimieren oder mich auf ein, sag mal so, ich kann 2 Dinge am Tag tun. Wenn ich 3 Dinge am Tag tun sollte, also sag mal so, wenn ich die zwei Dinge in einer Stunde erledigt habe, dann kann ich mir auch ein neues Ding nehmen. Aha. Aber wenn ich weiß, ich mache 3 Dinge, dann blockieren die sich alle schon gegenseitig in meinem Kopf. Okay, also insofern, A, ich bewundere, dass du es kannst, B, ich finde es trotzdem nicht schön.
Pass auf, bei mir ist es so, mir macht es ja nicht mal Stress. Sondern mir macht das ja auch Spaß.
Gut, du bist
also,
aber auch ein Grundhektiker.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Du bist ja immer so.
Aber das habe ich mittlerweile als Feature erkannt, dass in dem Leben, wie ich es mir gebastelt habe, das eben perfekt ist und es auch wirklich kein anderer so kann.
Ja, gut, schön.
Ja. Aber du wolltest ja wissen, was ich wirklich richtig, worin bist du denn richtig spitze? Jetzt sag nicht in 2 Dinge am Tag tun.
Ich kann richtig gut einschlafen.
Das ist geil. Also das ist
Ich kann abends gut einschlafen.
Wenn ich so auf Beifahrersitz sitze,
dann schlaf doch im Auto. Dann sagst du im Auto vor der Tür.
Du musst einfach das Auto fahren. Das ist ja dann wie früher, weißt du, wo du das Kind nicht zum Schlafen gekriegt hast und dann gesagt, fahr ich nochmal Kopfsteinpflaster.
Ja. Ich kann richtig gut einschlafen. Meistens, auch wenn ich geweckt werde, wieder einschlafen. Ich nehme an, dass es im Alter schlechter werden wird. Ja, das scheint ja so eine Alterserscheinung zu sein. Aber bis jetzt geht's noch erstaunlich gut. Ja.
Finger aufwachen. Hm? Für uns als Laien ist es ja relativ logisch, wenn ein Unternehmen versucht, seine Produkte oder Dienstleistungen möglichst einem möglichst breiten Publikum anzubieten. Das ist aber nicht immer so. Das lehrt uns das Marketing-Lexikon, beziehungsweise unser
Marketing-Lexikon auf Beinen.
Genau, ja. Genau. Da geht es um spitze Positionierungen. Und was das nun soll und warum man das macht, das besprechen wir mit unserem wandelnden Marketing-Lexikon. Seines Zeichens Marketing-Experte Markus Bartelt. Wunderschöne Ostern und schön, dass du dabei bist, Markus. Moin.
Schönen guten Morgen und frohe Ostern.
Guten Tag. Wann ist eine spitze Positionierung eine Spitzenpositionierung?
Ja, das ist tatsächlich abhängig immer so ein bisschen von dem, was man macht oder machen möchte. Es ist eine strategische Entscheidung. Das heißt, du denkst schon darüber nach, bevor du eigentlich startest, überprüfst deine Strategie im Laufe deines Unternehmenslebens auch immer wieder. Und spitz wird die ganze Angelegenheit dann, wenn du ein Produkt hast, ein ganz konkretes Angebot hast, das zu einer klaren und auch ganz genau definierten Zielgruppe passt. Und wenn du etwas hast, was sich sehr, sehr gut vom Wettbewerb abgrenzt, dann kannst du damit natürlich sehr erfolgreich sein in einem Teilmarkt, wie man so schön sagt, oder in einem Marktsegment. Das heißt, ich habe also eine Spezialisierung im Grunde genommen. Ja, also wenn ich heute Spezialist bin für Manga-Comics und ich habe meine kleine, feine Zielgruppe hier in Berlin, die japanische Comics mögen, dann kann ich da einen kleinen Laden aufmachen und bin damit sehr spitz positioniert im Vergleich zu Comicläden, die eben die ganze Welt der Comics anbieten.
Okay. Warum ist es denn sinnvoll, seine eigene Zielgruppe so einzuengen? Weil wenn ich jetzt alle Comics anbieten würde, hätte ich ja eine viel größere Zielgruppe.
Ja, das ist wohl vollkommen richtig. Aber wenn du so breit bist, dann hast du auch so eine Art Bauchladen.
Der Sven ist sehr breit. Der hat einen Bauchladen.
Ja, genau. Also wer viel Bauch hat, hat auch viel Laden. Nein. Also dann hat man also ein Bauchladenprinzip. Und im Bauchladen finde ich natürlich, also wenn du jetzt an eine Comicbuchhandlung denkst, dann findest du ganz, ganz viele verschiedene Comics, aber vielleicht nicht unbedingt die speziellen Manga-Comics, die du gesucht hast. Die müsstest du dann bestellen. Das dauert, bis die geliefert werden. Wenn du zum Spezialisten gehst, hat er das meistens vorrätig. Das heißt also, dass du als als Spezialist mit deiner Beratungsleistung und auch mit den Produkten, die du vorrätig hast, natürlich deine Kunden, deine spezialisierten Kunden wesentlich besser bedienen kannst, als es einem breiter machen kann. Mhm. Es ist durchaus umstritten. Wie gesagt, es hängt von vielen Faktoren ab, welche Entscheidung man letztendlich trifft. Denn gerade wenn man startet, könnte es zum Beispiel sinnvoller sein, doch ein bisschen breiter in einen Markt reinzugehen, sich dann, wenn man merkt, was fragen denn die Kunden eigentlich nach, sich darauf zu spezialisieren und dann in der Spezialisierung wieder etwas breiter zu werden. Das ist so ein Sanduhrmodell.
Jetzt sprechen wir aber, glaube ich, also oder du zumindest hast jetzt so richtig von Läden gesprochen. Ich glaube, jetzt im Onlinehandel machen die Leute ja manchmal beides gleichzeitig, ne? Die haben sozusagen ein großes Angebot und dann setzen sie nochmal so kleine virtuelle Shops auf, die dann nur, sagen wir mal, die Markise irgendwie in Orange verkaufen oder so. Aber dann findet man es leichter mit der Suchmaschine.
Also das geht natürlich genauso gut, gar keine Frage. Da hast du heute, weil du keine Läden mehr richtig einrichten musst, wie in der wirklichen Welt, sondern das online machst, natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, die auch bei weitem nicht so kostenintensiv sind. Es gibt auch, du kannst auch als Dach dich spezialisieren und dann ganz feine, kleine Ableger machen. Also ich denke da zum Beispiel an die Match Group. Die Match Group ist einer der größten Online-Dating-Anbieter und die haben dann sich ganz doll spezialisiert. Das geht mit Tinder natürlich los, aber die haben auch eine Online-Plattform für Moslems und sie haben eine Online-Plattform für Colored People und so weiter und so fort. Das heißt, haben sich dann da spezialisiert und ganz viele Unterprodukte oder auch dieses Hinge, was jetzt gerade viel plakatiert hier in Berlin, aufgemacht. Das heißt also, auch hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich schon spezialisiert bin, mich sogar noch mehr weiter auszuspezialisieren.
Okay, aber in dem Fall ist es dann ja fast so, es ist doch wieder ein ganz breites Marktsegment. Es ist nur an manchen Stellen eben einfach darauf zugespitzt, auf eine bestimmte Zielgruppe. Und trotzdem haben sie ja so viele Standbeine, dass wenn, ich sag mal, die eine Spitze ins Leere geht, trotzdem das noch abgefangen werden kann. Das ist ja dann so die eierlegende Wollmilchsau mit einer Spitzenzielgruppe, beziehungsweise mit mehreren parallel, oder?
Ja, und das kannst du vor allen Dingen immer dann gut machen, wenn du halt einen Bereich hast, der breit benötigt wird. Ja, also wenn Verlieben und Singles haben wir ganz, ganz viele. Das heißt, jeder sucht irgendwo einen Partner zu finden. Man macht das heute nicht mehr, indem man im Supermarkt an der Tiefkühltruhe auf und ab geht und hofft, gefunden zu werden, sondern indem man eben online datet. Und warum sollte ich da gewisse Zielgruppen außen vor lassen? Sondern da versuche ich natürlich, mich dann wieder so breit wie möglich zu machen. Also eine Nische erkennen. Die Nische muss immer groß genug sein. Also wenn du eine Nische hast, die zu klein ist, die nicht attraktiv genug ist, die nicht genug Umsatz mit sich bringt, dann wirst du da auch verhungern letztendlich. Das ist die große Gefahr, wenn du mit einer Spitzenpositionierung am Anfang reingehst. Viele scheitern, weil sie die Attraktivität des Marktes falsch eingeschätzt haben oder unterschätzt haben. Das heißt, der ist dann doch nicht so reichhaltig oder so attraktiv, dass man damit lange leben könnte. Wenn ich aber einen Markt habe oder ein Marktsegment habe, was gut funktioniert, dann kann ich damit natürlich mich immer noch weiter auspositionieren.
Über die spitze Positionierung sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr Infos gibt es in diesem Fall nach Ostern in seinem Blog www.marketing-mit-doppel-k.de. Markus, vielen Dank, schönen Ostern noch.
Euch auch, bis dann, tschüss.
Ciao. Wenn der Koch oder die Köchin nicht so gut ist, dann schmeckt das Essen vielleicht nicht so gut. Wenn der Schuster oder die Schusterin nicht so gut ist, naja, dann löst sich der Absatz. Aber wenn der Arzt oder die Ärztin nicht so gut ist, auweia, auweia. An kaum einer anderen Stelle unseres Lebens hoffen wir so sehr auf Spitzenpersonal zu treffen wie bei der Medizin. Wie gut, dass es Siegel gibt, wie die zum Beispiel das Magazin Focus, die uns ganz leicht erkennen lassen, wer zu den Spitzenmedizinern gehört. Oder vielleicht nicht. Über Kritik und über eine Klage gegen das Siegel der Spitzenmedizin sprechen wir mit Spitzenarzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Guten Morgen, Magnus.
Ich grüße euch aus London. Guten Morgen.
Magnus, was ist es da für ein Siegel, das der Focus vergibt? Und wieso der Focus?
Naja, weil der Focus gut ist und weil der einen Markt erkannt hat und weil er das schon 1993 getan hat. Es gibt ein Ärzte-Ranking seit 1993. 500 Ärzte waren am Anfang dabei, heute sind es 4.200. Das erscheint einmal pro Jahr. Und wenn du in der Liste drin bist, kannst du für 2.000, du kannst dich nicht für 2.000 Euro in die Liste einklagen, in Anführungsstrichen. Aber wenn du drin bist, kannst du für 2.000 Euro sozusagen eine Fokusempfehlung auf deine Homepage und deinen Flyer machen.
Ah.
Und genau das, ja genau. Und das ist das, was jetzt von der Wettbewerb schon lange von Ärztekollegen kritisiert wird, von der Wettbewerbszentrale kritisiert wird und jetzt vom Landgericht München tatsächlich verurteilt wurde. Sie dürfen es nicht mehr.
Also man darf schon noch, Focus darf eine Liste machen mit diesen Spitzenmedizinern, aber die Spitzenmediziner dürfen für Geld keine Vorteile kaufen oder wie ist das?
Wenn ich das richtig verstanden habe und wenn der Artikel korrekt, also vom Landgericht selber geschrieben war, dann geht es primär um das Siegel, was dann verboten ist. Mhm. Was aber der entscheidende Punkt ist, weil einmal im Jahr, gut, ist das in der Liste, aber das Siegel ist natürlich wichtig, weil ich es auf die Homepage packen kann. Mhm. Und genau das verstößt gegen das lauterkeitsrechtliche Irreführungsverbot. Das sind einfach so schöne Formulierungen, weil es eine, ich zitiere, neutrale und sachgerechte Prüfung nicht voraussetzt, sondern den Anschein gibt, dass die Prüfung stattgefunden hätte. Und das zieht das Landgericht in Frage. Mhm. Und insofern wird die Liste wahrscheinlich weiterhin erlaubt sein, aber das Siegel ausdrücklich nicht. Insgesamt wird aber sozusagen das Prinzip dieser Liste wirklich abgestraft ohne Ende. Insofern ist das schon ein ganz hartes Urteil gegen Focus.
Jetzt ist es natürlich so, ich glaube, wenn es so eine Liste gibt, man muss ja im weitesten Sinne jemandem auch gestatten, auf seiner Homepage zum Beispiel einfach zu erwähnen, dass er in so einer Liste ist. Und dann hat man zwar kein Siegel mehr, aber eigentlich passiert ja genau das Gleiche. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter, die auch mal ein Buch geschrieben hatte und bestimmt auch 3 Exemplare verkauft davon, von dem Who is Who Verlag angesprochen wurde. Und Who is Who war ja, glaube ich, auch früher mal was, wo man dachte, wenn man da drin steht, dann ist man total wichtig. Und ich glaube auch, so dass der Kanzler und das Kabinett stehen auch da drin, ohne Geld dafür zu bezahlen. Aber alle anderen Leute können dann blechen, damit sie in so einem Buch drin sind, was ihnen natürlich nichts nützt, außer dass man das Buch im Schrank hat und sich seine eigene Eitelkeit freut.
Was aber auch schon ein wichtiges Kriterium ist.
Ist ein wichtiges Kriterium, genau. In diesem Fall lockt man dann aber natürlich irgendwie höchstens jemanden dazu, ein Buch zu kaufen, wenn überhaupt. Nicht zu einem Arzt. Jetzt sind das ja Ärzte, die wahrscheinlich auch irgendwie an einer Uni Medizin studiert haben. Wie schlimm findest du denn, ganz subjektiv, rechtlich hin oder her, wenn jemand so ein Siegel hat?
Ich finde es schlimm. Mhm. Ich finde folgende Beobachtung lustig. Ich war seinerzeit an der Uniklinik und wir haben natürlich wie alle uns über diese Liste geärgert und sie verurteilt. Aha. Und dann plötzlich war unser Chef in der Liste drin. Und dann fanden wir es irgendwie trotzdem ziemlich gut, weil unser Chef wirklich gut war. War der auch wirklich. Ja. Aber das Problem ist, es wird, wenn man da ins Detail geht, wirklich ziemlich bizarr. Mhm. Focus selber hat, schreibt das Gericht, in einer Ausführung dann gesagt, ja, es ist vollkommen klar, dass medizinische Leistungen nicht mit Messgeräten im Labor verglichen werden können. Ich zitiere wörtlich, nicht mit Messgeräten im Labor verglichen werden können. Also die Objektivierbarkeit wird selbst von Focus, der Liste, nicht der Siegel, der Liste selber, stark in Zweifel gezogen. Wenn du dann ins Detail gehst und dir anguckst, was die eigentlich machen, dann wird es wirklich lustig, weil am Anfang steht zum Beispiel die Empfehlung von Kollegen.
Ja.
Die Empfehlung von ärztlichen Kollegen. Aber nun könnte man ja, naja gut, wen empfehle ich denn? Ich empfehle doch die ich gut kenne.
Und die du magst also wahrscheinlich auch.
Und die ich mag. Und hier von einer Mauschelquote zu sprechen, ist ja schon ein bisschen naheliegend.
Ja.
Dann ist ein Kriterium eine leitende Rolle in einer Fachgesellschaft der entsprechenden Disziplin, Unterdisziplin. Und da ist es so, die Leute bleiben lebenslang in dieser Fachgesellschaft. Und mir fiel dann heute Morgen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, London inspiriert mich, zu der Mauschelquote fiel mir hier noch die Greisenquote ein. Ich meine, was sind denn das für Leute, die ewig und 3 Tage in der Fachgesellschaft sind? Die sind am Anfang gut, aber am Ende möglicherweise nicht mehr.
Aber Magnus,
und dann ist es natürlich so, ein Herzchirurg, den kannst du beurteilen, ein Herzchirurg, der, ich weiß nicht, jeden Tag 5 Mitralklappen macht. Der kann Mitralklappen, also nach menschlichem Ermessen schon.
Sollte er.
Aber das ist bei einem Neurologen natürlich ungleich schwieriger. Bei einem Neurologen ist es dann so, dass zum Beispiel wissenschaftliche Veröffentlichungen oder wissenschaftliche Vorträge eine entscheidende Rolle spielen. Aber das heißt ja dann auch, dass er sehr häufig einfach nicht in der Klinik ist, weil er auf Kongressen ist.
Aber Magnus,
das ist für mich als Patient vielleicht gar nicht so schön.
Magnus, okay, jetzt atme kurz durch.
Ganz kurz, an der Stelle. Diese Fokusliste ist doch im Endeffekt nichts weiter als ein verzweifelter Versuch, auch mal irgendwie für sich werben zu können, dass man doch ein Guter ist. Grundsätzlich gilt ja Werbeverbot für Ärzte, Medizinerinnen und Mediziner. Ist das vielleicht ein Problem oder ist es gut so, dass das immer noch so ist, dass der Arzt sich nicht hinstellen kann und sagen kann, ich bin der Allerbeste?
Naja, es gab ja früher ein ganz heftiges Werbeverbot. Ich durfte auf meiner Homepage durfte ich mich nicht im weißen Kittel zeigen, auf einem Foto. Mhm. Das ist jetzt so in der
Aber
Form.
Aber die ganzen nackten Ärzte im Internet.
War einfach ein ästhetisches Problem. Deswegen hat man das mit dem Kittel dann geändert, natürlich. Ich finde trotzdem das Werbeverbot im Kern eigentlich gut. Weil du die Leistung, wer wirbt denn dann erfolgreich für sich? Das sind noch nicht die Leute, die wirklich gut sind. Das sind die Leute, die einfach Leute hinter sich haben, die wirklich gut sind. Und zwar Leute, die dann diese Werbung organisieren. Ich finde nach wie vor, es gibt zwei harte Kriterien. Wenn du in die Klinik musst und du musst operiert werden, dann such dir eine Klinik aus, die morgens bis abends nichts anderes macht als genau diese Operation. Aber das gilt für nicht operierende Fächer sehr ausdrücklich.
Magnus, keine Nebensätze mehr. Das zweite Kriterium bitte. Wir sind schon bei 7 Minuten.
Das zweite Kriterium ist einfach hingehen, sich eine eigene Meinung zu dem entsprechenden Mediziner bilden und das dann nicht wie eine Ehe behandeln, sondern leichtfüßig auch wechseln. Wenn du mit einem Arzt nicht zurechtkommst, den du häufiger sehen musst aufgrund deiner Krankheit, dann bitteschön, such dir einen anderen. Es gibt freie Arztwahl.
Vielen Dank. Wir kommen normalerweise sehr gut mit Arzt- und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer aus. Seine Kolleginnen und Kollegen bislang auch. Jetzt aber sagt er, nein, ihr sollt nicht mehr für Geld irgendwelche tollen Siegel haben und deswegen muss er sich in einem Keller in London verstecken. Magnus, wir hoffen, dass du trotzdem bald wiederkommst.
Ja, und liebe Medizinerkollegen, er ist in Paddington. Viel Spaß bei der Suche. Ist ja Ostern. Magnus, schöne Ostern.
Tschüss. Danke euch. Tschüss. Ciao.
Und ich bin sicher, du hast einen Spitzenplan für Ostereierverstecke in deinem Garten, den du jetzt natürlich nicht sagen kannst, weil deine Tochter uns heute im Studio besucht.
Ja, richtig.
Ja.
Also es gibt diverse Pläne. Es gibt sehr gute Verstecke, aber eigentlich ist es ja so. Also früher war es ja einfacher, ne?
Früher war alles besser?
Früher war alles besser und einfacher. Ja. Aber deine sind jetzt ja deutlich älter. Gibt's bei euch auch noch die große Eckhand rund um Ostern?
Und
werden da noch Ostereier versteckt oder Piccolos und Schnäppchen?
Das hätten sie gern. Nee, der Alkohol ist bei uns frei zugänglich. Wir haben mehr als wir
aber Schokolade
naschen
doch
wollen,
auch, oder?
Aber meine Söhne sind im Fitnesswahn. Das heißt,
steckst also Kreatin und Eiweißpulver irgendwo im Garten.
Nee, so einen Quatsch mache ich nicht. Ich esse dann einfach die Süßigkeiten selber.
Sehr gut.
Sie sieht man ja auch. Nee, aber es ist tatsächlich so, die Frage ist, es gibt quasi einen Wettbewerb schon seit vielen Jahren zwischen denen. Am Ende wird zwar gerecht aufgeteilt, aber es geht darum, wer in kürzester Zeit den größten Stapel findet. Und das ist wirklich so heuschreckenartig. Mhm. Man muss aber sagen, also ich würde sagen, 90% finden sie in 2 Minuten oder 5 gefühlt. Die sind zwar...
Das ist ja Schüttgut, Streuware.
Genau, das erstaunt mich. Das sind wirklich clevere Jungs.
Ja.
Aber wenn es darum geht, mal irgendwie vielleicht, die sind ja auch sehr groß, aber deswegen verstecke ich extra auch was mit kleinen Tritten immer in großer Höhe und so weiter. Aber die sind zu doof, sich dieses Muster zu merken.
Ja.
Also jedes Jahr laufen sie wieder an 2 oder 3 Sachen, die ich irgendwie gar nicht so, also nicht verborgen hinter irgendwas, aber einfach in Ecken, wo sie normalerweise nicht hingucken, laufen sie ewig dran vorbei.
Geschirrspüler.
Staubsauger. Nee, aber es ist in der Tat so, dass ich dann teilweise im Sommer irgendwann noch in irgendeiner Ecke
tropft Schokolade vom Baum.
Oder liegt ein Gummibärchenbeutel oder sowas. Ja, auf jeden Fall.
So, Tropf, bitte lass es ein Osterei gewesen sein.
Sowas in etwa, genau. Es könnte ja auch der Vogel aus dem Kirschbaum sein. Nee, aber das macht großen Spaß. Aber es ist nicht mehr so wie, ich habe die Geschichte hier bei 2 auf 1 schon mal erzählt, es ist nicht mehr so wie...
Ein Ei und den ganzen Tag beschäftigt.
Ne? Genau, wo einer meiner Söhne, der inzwischen auch schon 23 ist, so froh war, das Ei gefunden zu haben an einem sehr großen Baum, mir das in die Hand gab zum Halten und dann weiter drumherum lief. Und ich habe es einfach immer wieder hingelegt. Und das haben wir, glaube ich, bis Pfingsten gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Ich sage ja, früher war alles besser.
Günstiger vor allem.
Und günstiger.
Und günstiger.
Also viel Spaß beim Ostereiersuchen.
Danke.
Der Giet Michelin hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, wer sich in diesem Jahr wieder Sterne erkocht hat und zu den Spitzengastronomen der Republik gehört. Höchste Auszeichnung sind 3 Sterne im Giet Michelin plus noch so einen 4. Grünen für nachhaltiges Kochen. Es gab nur ein 3-Sterne-Restaurant ever in Berlin bis zur Auszeichnung jetzt, und zwar das Rutz. Und diesen 3. Stern konnte das Rutz beziehungsweise der Küchenchef Marco Müller auch verteidigen. Das heißt also, Berlin hat weiterhin ein 3-Sterne-Restaurant. Dazu und zum heutigen Geburtstag erstmal doppelt herzlichen Glückwunsch, lieber Marco Müller.
Danke und danke.
Marco, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir fragen uns, ist es schwieriger, sich das erste Mal den 3. Stern zu erkochen oder ihn zu verteidigen?
Das kann ich gar nicht sagen. Also ich kann nur sagen, dass es sich mit dem 3. Stern einfach auch sehr gut anfühlt.
Mhm.
Und wir haben eigentlich ein leichteres Arbeiten. Ich glaube, das ist der Weg dahin. Ich bin jetzt seit 19 Jahren im Rutz, seit 23 Jahren hat unser Restaurant offen. Und ich sag mal, wir haben immer unterschiedliche Etappen gehabt. Wir haben ganz klein angefangen mit einem ganz kleinen Team. Mittlerweile ist die Teamgröße größer geworden. Der Aufwand ist größer geworden. Es hat sich alles wahnsinnig schön entwickelt. Und heute können wir sagen, währenddessen wir halt nicht immer voll ausgebucht waren, ist allein durch den dritten Stern und durch die Leute, die dadurch angezogen werden, unser Restaurant jeden Abend ausgebucht. Wir finden noch besseres Personal, als wir sowieso schon hatten. Insofern arbeitet sich jetzt, glaube ich, leichter. Aber die Anstrengungen sind die gleichen.
Aber Marco, jetzt, du hast gerade schon gesagt, irgendwie das richtige Team und gutes Personal. Es heißt ja immer, der Marco Müller ist der Drei-Sterne-Koch. Also wenn einer aus deinem Team in der Küche oder auch im Service nicht wirklich funktionieren würde, dann wäre der dritte Stern ja quasi auch weg. Ne? Also ich meine, es geht ja darum, dass das gesamte Team auf Drei-Sterne-Niveau, ich sag mal, abliefert. Ist es nicht unfassbar schwer, so ein fragiles Konglomerat an Leuten überhaupt zusammenzustellen?
Naja, das ist halt, im Grunde genommen ist es halt wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, weil im Grunde genommen ich kann kreative Ideen haben, wie ich möchte. Wenn ich niemand habe, der sie mit mir umsetzt oder auch niemand habe, der es versteht oder auch keinen Service habe, der da draußen sozusagen und dann Gästen die Küche näher bringt, dann haben wir halt wahnsinnig viel Fehlerquellen. Und die größte Kunst ist es halt, glaube ich, Leute zu finden, die wirklich Lust drauf haben, die es nicht als Arbeit sehen, sondern wie ich, eher so als Leidenschaft, als persönliche Herausforderung, da sein Bestes zu geben oder sich auch mit einbringen zu wollen. Und wir sind mittlerweile ein bisschen Anfang 20 Mitarbeiter und die jeden Tag so zu motivieren, dass die halt mit einem strahlenden Gesicht am Gast stehen, die Gäste mitnehmen. Und das ist in der Tat momentan die größte Challenge und auch diese Kontrolle innerhalb der Küche, also nicht nur, dass man eine gute Idee hat, sondern dass man tagtäglich sich selber hinterfragt und schaut, haben wir jetzt die Idee immer noch genauso stark am Start? Also wir müssen uns gegenseitig auch kontrollieren. Und das ist halt auch ein großer Teil der Arbeit. Also Ideen an sich fallen uns ganz viele ein, aber die Umsetzung ist halt nochmal eine ganz eigene Aufgabe.
Mhm. Marco, was ich mich frage ist, man hat dann den dritten Stern irgendwann, trotzdem einen gewissen Druck, man möchte den gerne behalten, das Team ist motiviert, die Gäste sind happy. Meistens jedenfalls die Testesser, wenn man Hollywood-Filmen glauben will, sind immer so miesepetrige, grantige, oft unterernährte Menschen, die man fast sofort erkennt. Wie ist es bei euch? Guckt ihr, ob einer ein Testesser sein könnte? Und wenn ja, habt ihr ihn schon mal erkannt?
Also ich muss da die Wahrheit sagen. Ja. Wir schauen da wirklich gar nicht nach.
Okay.
Weil im Grunde genommen, das macht uns nur verrückt. das ist so, also gerade in Berlin, wenn du auf dem Land bist, und so ein kleines Relais-Chateau-Hotel hast und wo kein Mensch am Tag vorbeikommt und du nur Hotelgäste hast und 2-3 Gäste hast, die dann vielleicht mit dem Auto anreisen, dann ist es vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen einfacher, seine Gäste zu kontrollieren und halt auch zu schauen, ist einzelne Gäste oder doppelte Gäste halt, können das Restaurantkritiker sein. In Berlin haben wir so essaffine, tolle Gäste halt irgendwie. Wir haben so oft Einzeltischreservierungen, was bei Restaurantkritikern oft auch der Fall ist, dass die gar nicht zu zweit essen gehen. Und ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Für mich ist es einfach schöner. Ich stehe ja eigentlich im Grunde genommen überhaupt nicht da, um den Restaurantkritikern das Recht zu machen. Und wir freuen uns über jede Auszeichnung, die wir gekriegt haben. Aber im Grunde genommen ist die Challenge einfach, eine eigene Handschrift zu entwickeln, eine Küche zu machen, die Spaß macht, unsere Region und Berlin auch so ein bisschen unseren Gästen näher zu bringen und dann jeden Gast gleich zu behandeln und jeden Handgriff und jeden Teller mit der höchsten Präzision umzusetzen. Und wenn ich das im Griff habe, ist eigentlich egal, wer da draußen sitzt, da soll jeder Spaß haben. Und ob das nun ein Stammgast ist, ein neuer Gast oder Restaurantkritiker, ist mir dann gar nicht so wichtig.
Heute wird aber erstmal Geburtstag gefeiert, der dritte Stern noch so ein bisschen mit. Ich vermute mal ganz klassisch bei einer gut gemachten, handgemachten Boulette, von der wir ja wissen, lieber Marco, dass du die sehr, sehr gerne isst. Lass dich feiern, danke, dass du Zeit hattest, heute hier am Ostersonntag und an deinem Geburtstag dabei zu sein. Und auf ganz bald.
Ja, danke schön und euch allen auch frohe Ostern.
Jo, feier schön, ciao.
Tschüss.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Auf der Kirchturmspitze.
Auf der Kirchturmspitze prangt seit heute ein dickes Ei. Die Gemeinde fragt sich, brachte es der Storch vorbei? Ist es von dem Herrn ein Zeichen oder Marketing? Was vielleicht der Küster, der gern jeden Berg bezwingt? Hat es wohl der Osterhase oben hingehängt? Wurden wir vom Kirchturmbauamt österlich beschenkt? Vielleicht hat der Wetterhahn es gestern Nacht gelegt. Was man sich am Ostersonntag eben halt so fragt.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2/1.